Hallo und herzlich willkommen bei Über Pop. Noch ein Podcast über Popkultur.
Mein Name ist Jörn Thesen.
Und ich bin Fabian Thomas.
Hallo und herzlich willkommen bei Über Pop Folge 34. Dieses Mal sprechen Fabian Thomas und ich, Jörn Thesen, über Annihilation oder Auslöschung, den neuen Film von Alex Garland. Wir besprechen außerdem kurz oder in dem Zusammenhang auch die Romanvorlage von Jeff Vandermeer und machen einen kleinen Exkurs zu zwei anderen Filmen, die auf Netflix direkt gestartet sind, nämlich The Cloverfield Paradox und Mute. Ungefähr die erste Viertelstunde über Annihilation ist spoilerfrei. Danach gehen wir auch auf ein paar Plotdetails ein. Ich glaube aber, dass die Erfahrung des Films trotzdem nicht unbedingt ruiniert wird. Über Mute und Cloverfield Paradox sprechen wir mehr so in ganz groben Zügen. Aber ich glaube, bei den Filmen ist es nicht so schlimm, dass die gespoilt werden. Jetzt geht's los. Ja, dann, also wir sprechen über Annihilation, den neuen Film von Alex Garland. Der deutsche Titel ist Auslöschung. Das basiert auf dem gleichnamigen Roman von Jeff Vandermeer. Und dieser Roman ist der erste Teil einer Trilogie. Die heißt auf Englisch die Southern Reach Trilogie. Ich bin nicht ganz sicher, wie das Ganze auf Deutsch heißt. Aber ich glaube, der Romantitel auf Deutsch ist auch Auslöschung. Ja, und dieser Film ist in Deutschland jetzt seit einer guten Woche auf
13. März.
13. schon. Dann seit zwei Wochen auf Netflix erhältlich. Wohingegen er in Amerika und noch ein, zwei anderen Ländern tatsächlich im Kino gelaufen ist. Ich erinnere mich auch noch, dass letzten Herbst auch noch Trailer dafür bei uns in Kinos gezeigt worden sind. Aber da hat sich dann danach irgendwie was ergeben, dass bei Paramount irgendwie verschiedene Produzenten darüber sich zerstritten haben, ob der Film umgeschnitten werden soll, nachdem irgendwie das Publikum bei irgendwie so Testvorführungen den Film nicht so richtig hat begreifen können oder irgendwie verwirrend fand. Aber der Produzent, der mit dem Regisseur irgendwie auf einer Seite stand und das Recht am finalen Cut, am finalen Schnitt des Films hatte, der hat gesagt, nee, wir ändern nix. Und dann gab es diesen Kompromiss in USA und ich glaube Kanada und noch einem anderen Land, wurde der Film regulär ins Kino gebracht, aber in anderen Territorien quasi weltweit wurden die Erstverwertungsrechte an Netflix veräußert. Und so kamen wir, naja, zu dem Glück oder eben zu dem Pech,
dass der Film auf Netflix lief. Aber es ist ja trotzdem ein komischer Deal, oder? Wenn man sagt, so man traut nicht richtig dem Publikum weltweit, ob das dafür ins Kino geht, aber für Netflix können wir es ja mal probieren.
Das ist halt so eine Verlustrechnung, ne? Also du musst halt überlegen, der Film hat.
Ist halt der Verlust geringer.
Ja, ja, genau. Wenn du denkst, der Film hat Folgendes gekostet und vielleicht konnten sie es in den USA nicht direkt zu Netflix bringen, aber es gab wahrscheinlich dann einen Deal, dass sie den Verlust minimieren konnten für die Summe, die Netflix ihnen gezahlt hat, dafür, dass sie eben die Rechte international an die veräußert haben. Also, weil bei Fernsehserien ist das ja gang und gäbe, ne? Also, dass amerikanische Fernsehsender sagen, das läuft bei uns in Amerika auf unserem Sender zuerst und auf unseren eigenen Plattformen online, aber jetzt Netflix ist unser Go-To-Place für unsere Serien, um die international zu vermarkten. So wie HBO in Deutschland ist mit Sky einen Deal hat. Weil HBO ist jetzt zum Beispiel nur wenig auf Netflix, wenn dann die alten Sachen. Und aber ja, AMC zum Beispiel wird mir einfallen, die arbeiten relativ
eng mit Netflix zusammen.
Das geht ja so weit, dass viele Sachen Leute hier in Deutschland als Netflix-Serien wahrnehmen, weil Netflix das erfolgreich als Netflix Original brandet, auch wenn das eigentlich nur eine Erstverwertungsrecht quasi ist oder ein Zweitverwertungsrecht international an jetzt zum Beispiel FX-Produktionen, also Fargo oder sowas zum Beispiel. Also das sind dann diese Sachen, die dann auch im gleichen Rhythmus rauskommen wie eine echte Fernsehserie, jede Woche eine neue Folge. Da gibt's einiges auf Netflix.
Das kriegt man halt hier gar nicht so mit dann. Ne?
Naja, genau. Aber ich finde es auf jeden Fall
so
auch ein bisschen
seltsam.
Halt,
dass der
Also es ist definitiv seltsam, dass
Weil, als ich den Trailer gesehen habe, war das für mich schon so, oha, noch ein Science-Fiction-Film von Alex Garland, der ja jetzt relativ erfolgreich den Sprung geschafft hat vom ursprünglich Roman- und Drehbuchautor zum Regisseur. Der hat die Romanvorlage zu The Beach geschrieben zum Beispiel. Das erinnere ich mich auch, dass ich das damals gelesen habe. Ich glaube, sowohl auf Deutsch als auch auf Englisch. Und der hat das Drehbuch geschrieben für 28 Days Later. Also der hat dann mit Danny Boyle nochmal zusammengearbeitet, der halt eben auch The Beach verfilmt hat. Und ich glaube, Ex Machina war seine erste Regiearbeit, wenn mich nicht alles täuscht. Und dafür dann direkt ziemlich erfolgreich. Und jetzt, als ich dann den Trailer gesehen habe von Annihilation, kurz für Leute, die noch gar nicht wissen, worum es da geht, es geht um eine Region, die ich überlege gerade, im Buch heißt es Area X, im Film nennen sie The Shimmer, ne?
Genau, dieser Begriff The Shimmer kommt ja in dem Buch eigentlich gar nicht vor, wenn ich das richtig gesehen habe.
Also es geht halt eben um so eine Region im, ich glaube im Norden Floridas, wo sich alles Leben verändert und eine Zone sich ausbreitet, in der quasi keine Menschen mehr leben können, und das wird so richtig ist nicht so richtig klar, weshalb, und es geht eben um eine Expedition in diese Region hinein, um das zu erforschen, so, und das ist, glaube ich, fast schon, also das und die Zusammenstellung, dass es eine Gruppe von Frauen ist und dass die Hauptfigur eine Biologin ist und das andere Wissenschaftler, das ist, glaube ich, auch schon so das, was die Romanvorlage und der Film im Wesentlichen gemeinsam haben. Aber ich glaube, da gibt es, glaube ich, dann ansonsten schon ziemlich starke Abweichungen. Soweit ich das jetzt so nach ungefähr einem, wie gesagt, im ersten langen Kapitel des Romans jetzt sagen kann. Also und eben der Trailer, der sah für mich eben so aus wie, naja, es hat mich ein bisschen an Arrival erinnert, an Science-Fiction-Film mit womöglich etwas Außerirdischem oder etwas Fremden, aber auf eine andere, vollkommen, ja, also fremdartige Art und Weise. Also das ist halt eben so, bei Arrival ging es eben um Kommunikation und um Sprache ganz viel. Und Annihilation war dann irgendwie, es wirkte auf mich, obwohl das auch Action-Sequenzen und Horrorelemente im Trailer schon vorweggenommen hat, hat das schon einen starken Eindruck vermittelt, dass das hier in eine philosophische Richtung gehen könnte, ne? Also in, ja, also einfach schon so ein bisschen trippy das Ganze wirkte, und auf jeden Fall hat mich das neugierig gemacht. Ich erinnere mich auch, dass wir vielleicht schon mal im Podcast oder auf jeden Fall bei unseren Podcast-Sessions, ob es dann nach einer Folge gewesen ist oder nicht, dass wir darüber gesprochen haben und über den Trailer kurz gesprochen haben. Und ich glaube auch, dass ich gesagt habe, hey, der kommt demnächst dann auf Netflix statt im Kino. Ich glaube, da haben wir kurz drüber gesprochen.
Ja, ich glaube, wir haben da auch in unseren Plänen mal, was wir machen wollen, drüber gesprochen. Ja. Aber wie fandst du ihn denn jetzt?
Also es ist ein Film, den man eigentlich
gesehen hast.
Also es ist ein Film, meiner Meinung nach, den ich nochmal gucken müsste. Also ich habe ihn nur einmal gesehen, dann habe mir auch keine Notizen gemacht und ich war auch einmal zwischendurch abgelenkt, aber alles in allem gefallen hat er mir. Ich bin jetzt hinterher nicht sicher, ob es wahrscheinlich wäre es besser gewesen, hätte ich ihn im Kino gesehen. Weil ich glaube,
genau, das habe ich mir auch gedacht. Weil der von bestimmten Aspekten her echt für ein Kino besser geeignet wäre.
Eben. Und ich bin ganz, ganz sicher.
Also ein Film, der sehr viel mit Farben, also gerade mit dem, wo du das Stichwort trippy schon erwähnt hast, ne? So mit Farben arbeitet. Und es wird auch diese Schimmer, diese Region auch wirklich auf eine sehr originelle Art und Weise gezeigt. Er arbeitet sehr viel so mit hell und dunkel, dann auch mit mehr und mehr Effekten halt einfach, und was noch dazu kommt, was mich auch ziemlich beeindruckt hat, war die Musik. Deswegen habe ich eben nochmal oder heute über den Tag verteilt nochmal so ein bisschen in den Soundtrack reingehört. Also die Soundtrack-Musik, die von Geoff Barrow und Ben Salisbury komponiert wurde, die auch für Ex Machina schon aktiv waren. Und dann gibt es zwischendurch ja immer so ausschnittweise so im ersten Moment kommt man da gar nicht drauf, sowas in so einem Film zu verwenden, von Crosby, Stills und Nash. so Helplessly Hoping.
Ah ja, ja.
Und ich glaube, das vor allem spielt eine Rolle.
Ich glaube, das Stück kommt zweimal vor. Kommt das läuft nicht auch am Schluss?
Ich glaube, das läuft zwischen Lena und ihrem Mann, ja, und Kane. Und das hat insgesamt, also von der Kombination der Farben, der Musik und auch so diesem Soundtrack-Effekten her, hat das für mich so einen ganz eigenen Mix gegeben, der mich schon ziemlich beeindruckt hat.
Ja.
Das, also würde ich auf der Haben-Seite verbuchen. Auf der anderen Seite hat es mich dann, na, da kommen wir sicher gleich noch ein bisschen mehr im Detail drauf, so fand ich die Handlung gegen Ende dann doch nicht ganz schlüssig. Mhm. Also es hat auch unterschiedliche Tempi und es auch so ein paar Action-Szenen und dann sehr ruhige Szenen. Also das ist so, wirkte nicht so ganz rund. So.
Ja.
Obwohl diese Idee der Expedition, und das ist ja irgendwie auch in irgendeiner Form immer wieder eine Variation von Heart of Darkness oder von so diesem die Expedition ins Unbekannte. So,
ja. Ne?
Das ist natürlich ein ganz toller Topos. Kniff, diese Geschichte zu erzählen. Ein ganz toller Topos. Und auch weil sie ja wirklich teilweise auf einem Boot fahren und den Fluss entlang mit ihrem Ziel vor Augen, wo sie
hinwollen. Stimmt,
das ist echt, also das ist filmisch und so. Schon, und es ist ja auch ein Urwald, dieser Swamp, dieser Florida Swamp. Ist ja wie auch ein bisschen wie ein Urwald halt. Nur halt unter ganz anderen Voraussetzungen und ganz anderen Vorzeichen machen sie halt dann da diese Expedition ins Unbekannte. Und wobei, wenn ich jetzt so wieder daran denke, auch wie die ganzen Figuren untereinander agieren, finde ich durchweg auch die schauspielerische Leistung extrem gut.
Mhm.
Natalie Portman gefällt mir sehr gut, Jennifer Jason Leigh, Oscar Isaac, obwohl er halt nun nicht so viel Screentime hat, aber auch die Dynamiken der Wissenschaftlerinnen untereinander, die halt da so die auch verschiedene Charakterzüge so aufweisen und alles mit ihren Problemen, mit unterschiedlichen Problemen so strugglen. Das hat für mich sehr gut funktioniert.
Ja. Also ich muss sagen, wie gesagt, diese Feststellung blieb auf jeden Fall hinterher, dadurch, dass ich den Film zu Hause auf dem Fernseher mit Netflix geguckt habe. Ich habe mindestens einmal Pause gemacht und bin unterbrochen worden. Und es kann auch sein, dass ich war bei mindestens einer Szene abgelenkt und habe dadurch was Wichtiges verpasst, was ich dann nicht zurückgespult habe. Und das ist sowas einfach, wenn du in einem Kino sitzt und du bist konzentriert, da gucke ich nicht aufs Handy, da mache ich nichts anderes. Ich denke einfach, dass das dem Film, also es hat dem Film geschadet, für meinen Genuss, dass ich den in Anführungsstrichen nur auf Netflix gesehen habe. Auch wenn ich sagen muss, dass ich mich freue, dass ein qualitativ hochwertiger Film auf Netflix landet und auch schnell auf Netflix landet, weil nichts ärgert mich mehr als so unnötige Wartezeiten, die durch solche komischen Lizenzvertriebsrechte und weiß nicht was entstehen, dass irgendwie die Oscar-Filme bei uns teilweise erst 2 Monate nach einer Oscar-Verleihung laufen, während die in Amerika im letzten Jahr liefen. Aber jetzt hier anders. Aber ich glaube, selbst wenn ich den Film im Kino gesehen hätte, hätte er jetzt mich zum, also es ist kein Arrival zum Beispiel für mich, ne? Also ich finde, Arrival ist einfach nochmal eine Liga drüber, finde ich, in dem, was also auch dafür, dass das auf einer Short Story basiert und daraus den Film zu machen, die ganze Dimension dessen, was der Film eigentlich zu sagen hat. Und ich finde, jetzt kann man so langsam anfangen, vor Spoilern zu warnen. Also auch der Schluss ist, finde ich, schon ein bisschen, das ist fast ein bisschen klischee-mäßig, finde ich. Ich weiß gar nicht, was da jetzt irgendwie großartig zu diskutieren gibt. Aber das ist halt eben so ein Film, wo es auf YouTube irgendwie unzählige Videos gibt von Leuten, die einem das Ende erklären. Da gibt es also wahrscheinlich auch genug Bedarf nach Leuten, die genau danach suchen. Aber
es gibt halt eigentlich auch nicht so viel zu erklären.
Nee, finde ich nicht. Nee, eben also genau.
Es wird halt so ein bisschen so eine Zaubershow abgefahren. Und es ist visuell absolut beeindruckend, ist auch toll gemacht.
Ja.
Auch dieser Tanz, den sie eigentlich mit ihrem Spiegelbild dann sozusagen aufführt. Diese ganze psychedelische Szene, dieser Farbexplosion da und dann auch allein die Umgebung des Leuchtturms und dann, wo der Meteor eingeschlagen ist. Das ist schon alles ziemlich toll. Und auch, ich habe auch vorhin so ein bisschen überlegt, so bei dem Thema philosophisch, ja, da wäre halt dann so, in dem Moment noch, müsste halt dann noch so ein bisschen was, so ein bisschen so einen Überbau kommen, weil man kann sich dann das so ein bisschen erklären, dann ist, dass dieser Meteor gelandet ist mit einer fremden DNA oder mit fremden Organismen, die anfangen halt alles da durch dieses Prisma zu refracten.
Ja, zu spalten quasi, aufzuteilen.
Auseinander zu dividieren, so. Und das ist halt im Prinzip, was passiert. Also das wird jetzt nicht irgendwie eine Intention oder irgendwie eine Deutung oder irgendwas Heilsgeschichtliches da noch mit verbunden. Das ist dann einfach so die Tatsache und es wird, also das fand ich einerseits halt cool, wie das am Schluss so gezeigt wird, aber auf der anderen Seite ist es dann halt nicht der, also es ist dann auch einfach vorbei, so. Ne?
Ja. Also noch was vage, aber jetzt mache ich es, glaube ich, einfach mal eindeutig. Quasi ab jetzt sprechen wir über alle möglichen Plot-Details und nehmen alles vorweg. Also quasi, wer den Film noch sehen möchte oder aber noch nicht gesehen hat, sollte jetzt aufhören zu hören. Also nur weiterhören, wenn man den Film schon kennt oder eben keine Angst vor Spoilern hat. Ja, also du hast es eben schon gesagt, ne, mit diesem Tanz. Also quasi die finale Szene, dass sie den Leuchtturm erreicht oder erreicht. Ich glaube, da ist zum Zeitpunkt ist sie schon alleine. Ne? Ich glaube, da ist schon keiner mehr von anderen übrig. Mhm. Sie erreicht den Leuchtturm, sieht eben noch eine weitere Videoaufnahme von Oscar Isaac, von Kane, von ihrem Mann, der offenbar sich selbst dabei filmt, wie er mit einer Phosphorgranate Selbstmord begeht. Und nachdem das passiert ist, sie findet quasi die Leiche, die nicht identifizierbar ist, und den Camcorder. Und spielt dann das Video ab und stellt fest, dass ihr Ehemann sich offenbar in die Luft gesprengt hat. Und kurz danach sieht man eben von hinter der Kamera eine Kopie sozusagen oder einen Klon oder was auch immer, auf jeden Fall nochmal ihren Mann hervortreten, der dann die Kamera ausmacht. Mhm. So, und ihr Mann, der eben bevor sie auf Expedition aufgebrochen ist, lange verschollen war und dann aber auf einmal ohne Erklärung zurückgekommen ist und direkt nach Hause kam und nicht in sein Debriefing ist und so weiter, der ist ja plötzlich erkrankt und liegt quasi im Krankenhaus, während sie da unterwegs ist. Und sie stellt dann fest, dass es offenbar nicht ihr Mann ist, der zurückgekommen ist, sondern, wer weiß, vielleicht eine Mutation oder eine quasi sonst irgendwie Nachbildung ihres Mannes. Naja, und dann klettert sie eben, die Psychologin ist, glaube ich, noch mit im Turm, ne? Die Jennifer Jason Leigh, die ist
Ventress.
Ja. Genau, oder die ist vorgelaufen oder so. Auf jeden Fall, meine ich, kommt es noch vor, dass die unten im Keller ist, glaube ich, und auf jeden Fall läuft sie hinterher und auf jeden Fall bildet sich quasi so eine Art Rohling einer Kopie von ihr, mit der sie dann quasi spiegelt, mit dem sie ringt. Und wie du es eben beschrieben hast, finde ich eigentlich eine ganz gute Metapher oder ganz gute, was ist eine Simile auf Deutsch? Ein Vergleich, dass das ein Tanz ist. Ne? Also ist echt interessant, weil das auch wirklich meiner Meinung nach cool choreografiert ist. Dass dann quasi diese gläserne auf jeden Fall dieses Abbild von ihr quasi mit ihr kämpft, aber auch mit ihr tanzt und sie dann anscheinend oder scheinbar, kann man drüber streiten, dann in die Flucht schlägt und sie kommt dann zurück nach Hause. Und dann ist das irgendwie, der Schluss ist dann die Wiedervereinigung mit ihrem Mann und dann eben die Offenbarung, dass sie offenbar beide nicht mehr im Originalzustand sind, sage ich mal. Also das ist ja so ein bisschen. Ja, ich überlege gerade, in was für Filmen dieses Motiv sonst noch vorkommt. Also in so vielleicht Body Snatcher hier, ne? Also diese, wo es doch immer darum geht, dass Aliens quasi Menschen austauschen oder The Thing oder so, wo es um irgendwas geht. Wer ist jetzt noch gut? Wer ist besessen? Wer ist böse? Wer ist korrumpiert? Diese Szene suggeriert ja, wir sind beide nicht mehr die originalen Menschen, die wir waren, aber lässt den wiederum den Zuschauer damit zurück. Was bedeutet das jetzt? Also der Film endet damit, der endet offen. Aber ich finde das absolut in Ordnung. Aber eben auch ist es so ein bisschen so ein Filmklischee quasi. Der Film endet damit, dass The Shimmer ja verschwindet. Ne? Also dass die Natur sich wieder zurückentwickelt. Und auch die, Nee, es war ja nur ihr Mann, der dann wieder gesund wird. Sie stehen beide noch unter Quarantäne, aber es hat den Anschein, als wäre das nur noch eine Frage der Zeit, dass sie dann in die Welt kommen und dann offenbar, was auch immer das war, was in The Shimmer drin war, dass sie das quasi in sich tragen und dann, wer weiß, was mit der Welt passiert, ne? Also, ob dann quasi diese Auslöschung erfolgt oder eben nicht, die der Film, der Titel suggeriert. Ja, aber ich finde, das hat so ein bisschen was von so einem Horrorfilm-Ende halt oder von so einem Twilight Zone-Ende halt eben, ne? So mit, es ist gar nicht so, wie du dachtest, sondern so und jetzt geht die Welt trotzdem unter oder so, ne? Also.
Ja, es ist ein bisschen so ein Twist, weil ich glaube, du hattest in irgendeinem Chat, als wir davor schon mal gesprochen haben, auch Lovecraft so ein bisschen zitiert oder so ja. An Lovecraft auch gedacht. Und da gibt es ja auch so immer diese Szenen, dass er dann, beim Schatten über Innsmouth oder so, wo es dann um diese Fischwesen geht und dann stellt er am Schluss fest, dass er selbst einer von ihnen ist, guckt in den Spiegel und sieht sich selbst in diesen Fisch verwandelt. Ne?
Ja, das ist eben typisch für Lovecraft. Aber was ich finde auch daran, also es hat so ein bisschen was kosmisches, also es ist nicht direkt kosmischer Horror im Sinne von übernatürliche Wesen, die irgendwie so eine Art Alien sind, aber was ich meine ist diese existenzialistische oder existenzielle, vielmehr Bedrohung des allen menschlichen Lebens und der Welt und alles, wie wir es kennen, wird ja, ausgelöscht, wie der Titel meint.
Naja, ich hab auch nochmal nachgeguckt. Es gibt da tatsächlich von Lovecraft eine Short Story, die heißt Die Farbe aus dem All.
Ja, genau, stimmt. Das ist ähnlich, geht in ähnliche Richtung.
Von so einem Bauer handelt, wo auch ein Meteor einschlägt und dann, glaube ich, verdochen alle Bäume oder alles verändert sich so um diesen Hof rum und die Leute mutieren. Also das ist schon so, kann man schon so ein bisschen Parallelen ziehen.
Stimmt, The Color of Space ist das. Das ist auch eine der Stories, die ansonsten eigentlich meiner Meinung nach nicht so starken Comicreihe Providence von Alan Moore auch mitverarbeitet wird, weil das ist da wird auch quasi mit drin mit nacherzählt, die Story mit dem Meteor. Mhm. Ich überlege gerade, was noch an dem Film jetzt wichtig zu besprechen wäre. Also genau, den Soundtrack hast du schon erwähnt.
Was ich noch zu ergänzen hatte, ist, was mir auch nochmal ausgesprochen gut gefallen hat, war die Musik während dieser Leuchtturmszene.
Ja.
Die dann auch, die nicht originär zu dem Soundtrack gehört, sondern auf einem Track basiert, der von Moderat tatsächlich.
Ach.
Das heißt The Mark. Und das ist ja dieses so ganz fremdartige, was
diese Sound, das fand eben. Ich finde da
das fand ich extrem geil und das ist halt ein externer Track, der da eingebaut wurde.
Ach, das ist interessant, also quasi extragetisch, wie der Fachmedienwissenschaftler sagen würde. Oder heißt extra diegetisch? Boah, naja, auf jeden Fall nicht wirklich. Nee, stimmt ja gar nicht, weil es läuft ja nicht, ist ja nicht so, dass es Musik wäre, die im Film liefe. Aber es ist auf jeden Fall ein bestehendes Stück Musik, das verwendet wird als Filmmusik, wobei ich finde, dass die Grenze da ja fließend ist dazu, dass das eigentlich ein Soundeffekt im Film ist. Diese Melodie. Das wirkt auf mich eigentlich eher, deswegen war ich überrascht, als ich das dann auf dem Soundtrack wiedergefunden habe, weil ich mir gedacht habe, so, ist das jetzt eigentlich schon Musik oder ist das noch tatsächlich Tongestaltung zum Film.
Das finde ich aber zieht sich durch bei dem Soundtrack. Auch wenn man den so losgelöst hört, man ist sofort in der Stimmung von dem Film drin und denkt an diese Urwaldszenen und so und das macht dann immer so. Also auch so dieses, oder auch diese so stimmliche, so ganz sanfter Gesang, so, ne? Das ist alles so hart am Geräusch oder hart am Sounddesign eher so dran. Womit es mich wiederum auch an Arrival erinnert hat, wo der Soundtrack auch ganz ähnlich funktioniert hat und auf so einer ziemlich gekonnte Art und Weise auch so creepy Effekte einfach erzeugt.
Aber auch, also minimalistisch.
Man fühlt sich so ein bisschen unwohl und es ist so, irgendwie, es klingt alles so ein bisschen so total fremdartig und verstörend. So. Und das fand ich bei beiden Filmen sehr gelungen.
Und was meiner Meinung nach, also bin ich wahrscheinlich auch nicht der Einzige, die Szene, die sich mir wahrscheinlich am meisten ins Gedächtnis gebrannt hat, abgesehen von dieser Spiegelsequenz, die ja relativ lang ist. Ich glaube, dieses Finale nimmt einen gar nicht so kleinen Teil des Films ein. Aber was ich großartig finde, ist die Sequenz mit diesem Bärenmonster. Also ich glaube, das kam leider schon im Trailer vor, aber ich weiß nicht, ob man da die Stimme gehört hat. Na, also dieses, dieses mutierte Wesen, das dann als sie, als Natalie Portman und noch eine andere an einen Stuhl gefesselt sind, weil eine durchdreht und misstrauisch wird und sie denkt, eine Kollegin, die getötet wurde, sei noch am Leben, weil sie ihre Stimme hört. Und dann stellt sich heraus, dass dieses Monstrum, das irgendwie so einen Schädel als Kopf hat, ist in der Lage, die Stimme seines Opfers nachzuahmen. Und das ist ungeheuer creepy, ja, finde ich, dieses Bild. Das ist wirklich hervorragender Horror quasi. Also sehr gelungen. Was ich finde, ich ein bisschen streitbar ist und was ich jetzt in einigen Besprechungen so gehört habe oder zumindest irgendwo mal gelesen habe und ich finde es noch interessant, darüber zu sprechen. Der Film hat ja so eine komische Struktur, dass eben wir wissen von vornherein, dass Natalie Portman zurückkommt, weil so eine Rahmenhandlung da ist, dass sie interviewt wird von, ich glaube, Benedict Wong heißt der chinesische Schauspieler, der sie da quasi verhört oder interviewt in so einem Hazmat-Suit, in so einem Schutzanzug. So dass quasi eigentlich durchgehend klar ist, okay, Natalie Portman wird irgendwie lebend davonkommen. Ich finde, das eigentlich schadet dem Film nicht, aber ich weiß nicht so genau, inwieweit das nötig war, dass das da ist. So, ne? Also, aber vielleicht ist das auch mit so Teilaufbau vom Twist, ne? Also, oder hilft uns das ein bisschen besser zu verstehen. Aber ich finde es interessant, ich finde es insofern interessant, als es eine Minimalparallele sozusagen zum Buch ist, denn das Buch ist tatsächlich eine Ich-Erzählung. Also die Figur der Biologin schildert quasi in ihren persönlichen Aufzeichnungen, wie sie die Expedition erlebt. Und was ich noch interessant finde, ist, dass das Buch komplett darauf verzichtet, den Figuren Namen zu nehmen. Die werden alle immer nur die Biologin ist ja die Ich-Erzählerin, dann gibt's die Psychologin, die Anthropologin und die Kartografin oder so, also die Overseer, glaube ich, heißt sie auf Englisch. Und die sind auch nur zu viert, nicht zu fünft, die im Film.
Und es wird ja auch begründet, dass die halt sich bewusst keine Namen geben sollen, damit der Kontakt eher so ein bisschen oberflächlich und professionell bleibt, ne?
Ja, aber ich finde, in dem Buch habe ich einige große Fragezeichen, die und ich glaube, das ist eigentlich ein bisschen reizvoll, dann tatsächlich die ganze Trilogie mir mal zu Gemüte zu führen. Einiges finde ich ein bisschen rätselhaft, also weil die so ganz komische Auflagen haben. Also im Film ist es ja so, die haben modernstes Equipment, die haben alle Sturmgewehre und sie gehen da rein und die Funkverbindung ist unterbrochen und sie haben 3 Tage verloren irgendwie am Anfang. Und im Buch wird das irgendwie relativ schnell klar oder wird erklärt, dass die Psychologin auch da ist, um sie zu hypnotisieren, um den Schock quasi zu nehmen, wenn sie in diese Area X.
Das fand ich einen schönen Einfall übrigens. Ja. Das hätten sie auch in dem Film eigentlich übernehmen können. So, ne? Deswegen, weil da ist es ja irgendwie so, dass sie einfach nur nicht wissen, warum sie jetzt, oder dass sie zu sich kommen und 3 Tage verloren haben, ohne genau zu wissen, warum.
Ja.
So, ne? Und da hätte man auch diese Hypnose.
Hätte man durchaus sagen können, dass das aber das wiederum hätte ja aber auch den Zuschauer dann noch ein bisschen blöder dastehen lassen, weil ich meine, so ist man genauso schlau wie die Figuren und weiß eben nicht, was passiert ist. Das wird aber auch nie wieder aufgegriffen, weshalb die diese 3-4 Tage verloren haben. Ne? Also sie haben aber auch ganz komische Auflagen, wie dass sie keine Kompasse mitnehmen dürfen und sie haben eben keine Kommunikationsmittel. Sie haben irgendwie nur einfache Handfeuerwaffen und nur ein Mitglied der Gruppe hat ein Sturmgewehr. Aber es ist auf jeden Fall, es wirkt ein bisschen seltsam, ne? Also weshalb die ganzen Auflagen so sind. Ich bin der festen Überzeugung, soweit ich das jetzt gehört habe, das Hörbuch, ist es so, dass es schon relativ früh abweicht von dem, der Film weicht relativ früh vom Buch ab, sie bereits im ersten Kapitel den Leuchtturm erreichen und ein Konstrukt, das die Erzählerin immer den Turm nennt, was aber eine komische, nicht vorher aufgezeichnete Konstruktion ist, die quasi wie ein Turm ist, der aber in den Boden reicht. Also eine Plattform, in der eine Treppe drin ist, die in die Erde führt. und die steigen sie eben hinab. So, und das ist aber,
wie gesagt, schon am Anfang des Buchs. Und das kommt im Film ja überhaupt nicht vor.
Ja, das ist im Endeffekt so ein bisschen das, was sie dann unterm Leuchtturm klettert, sie ja auch runter. Ne? Also sie geht ja auch in, das ist ja quasi so, als wäre der Leuchtturm gespiegelt im Film direkt unter dem Leuchtturm. Ich glaube, das ist so ein bisschen da die Parallele. Was interessant ist in Bezug auf Arrival, ist, dass das Buch ein Element hat, das im Film komplett fehlt, das in eine sprachliche Richtung geht, dass da nämlich so ein Skript an der Wand ist, dass da so ein langer fortlaufender Satz steht, der geschrieben ist aus einer Wucherung von einem Pilz, also so pflanzlich gewachsen, organisch, aber eben ein Satz in englischer Sprache, der immer weiter fortläuft. Und das hat dann noch so die kleine Wende dabei, dass eigentlich geplant war, dass eine Linguistin dabei sein sollte, aber die hat irgendwie die psychologischen Tests vorab nicht bestanden und war dann nicht dabei oder hat es wurde ihnen offiziell eben verkündet, dass sie nicht mitgekommen, dass sie abgesprungen sei. Und das ist dann im Nachhinein diskutiert dann nachher die Anthropologin mit der Biologin und die sehen das jeweils unter ihren Gesichtspunkten, aber an der Stelle stellen sie fest, eine Linguistin wäre nicht schlecht gewesen. Und im Buch wird auch so ganz grob erklärt, weshalb Frauen es nur Frauen sind, nämlich dass das irgendwie in verschiedenen Zusammenstellungen war und das war irgendwie jetzt so die nächste Testgruppe war einfach, dass man auch abklopft, was passiert denn, wenn wir nur Frauen schicken. Denn im Buch ist es so, dass alle Gruppen zurückgekommen sind, aber immer unter seltsamen Umständen und ohne Erinnerungen. Ne? Also wo die im Film ja wirklich alle verloren gegangen sind, ne? Also alle wirklich verschollen sind.
Und ich weiß auch noch nicht, also soweit bin ich auch noch nicht gekommen, ob es diese Figur des Kane da überhaupt gibt in dem Buch oder also diese
Beziehung. Also sie erwähnt doch, also sie erwähnt ihren Mann und dass ihr Mann in der letzten Expedition dabei war, das erwähnt sie.
Ah ja, okay.
Aber ich glaube, im Buch ist es so, dass er gestorben ist tatsächlich. Also dass er dann zurückkommt und an Krebs stirbt. Und ach so, genau, apropos Krebs, also das ist so die gängigste Interpretation, dass man einfach sagt, so dass dieses Schimmer irgendwie eine Metapher auf Krebs sei, also weil irgendwie also überhaupt auf ein unkontrolliertes Wachstum, das aber einen Organismus schädigt und eben zu auslöschen vermag. Also es kommt ja öfter vor, dass also Natalie Portman erforscht ja Krebszellen, das ist ja ganz am Anfang, kommt das in ihrer Vorlesung vor und ich glaube, es gibt im Lauf des Films wird dann nochmal irgendwie drauf Bezug genommen, ne? Also dass es irgendwie krebsartig sei. Aber ich finde, das ändert jetzt nicht viel an der Aussage. Also ich finde das jetzt irgendwie nicht wirklich erheblich, so dieses, wofür steht das denn jetzt? Was wollte der Autor sagen?
Das ist ja nichts, was man jetzt unbedingt braucht für den Film.
Nee, genau.
Eine höhere Deutung oder so.
Ja, das hätten wir vielleicht vorher schon sagen sollen, ne? Aber ja, definitiv auf Netflix kann man sich den Film angucken, auch wenn es schade ist, dass man den sich nicht in einem schönen Kinosaal unter optimalen Filmbedingungen anschauen kann in Deutschland. Helplessly hoping her harlequin hovers nearby, awaiting a word, gasping at glimpses of gentle true spirit. He runs, wishing he could fly, only to trip at the sound of goodbye. Aber es ist definitiv besser als so manche in einem ähnlichen Genre angesiedelten Filmen, die ansonsten kürzlich in letzter Zeit auf Netflix angelaufen sind.
Ja, Stichwort Mute haben wir ja beide, glaube ich, versucht.
Genau.
Und sind dann gescheitert, obwohl es tatsächlich der Nachfolgefilm ist, auch lose in einer Teil einer Trilogie zu sein scheint,
von Duncan Jones.
Von Duncan Jones, genau. Aber da sind wir beide, glaube ich, so ein bisschen
verzweifelt. Also,
oder auch.
Ich bin ein Riesenfan von Moon, dem Regiedebüt von Duncan Jones, dem Sohn von David Bowie, der Zoe Duncan Bowie hieß, also Zoe Bowie. Aber naja, Jones ist eben der Originalname von David Bowie und den Namen hat er dann behalten. Seinen zweiten Vornamen, der ist dann tatsächlich dann weg von dem etwas ausgeflippten Namen, den seine Eltern ihm gegeben haben, und nennt sich Duncan Jones. Und der hat Moon gemacht mit Sam Rockwell in der Hauptrolle, über einen einsam, allein auf dem Mond arbeitenden Angestellten. Ich finde, das ist ein Film, der schwierig zu besprechen ist, ohne da viel vorwegzunehmen, aber es ist sehr guter Science-Fiction mit einem ganz klaren Thema. Also es ist schon so ein bisschen hart Science-Fiction eigentlich. Ne? Ein hervorragender Soundtrack von Clint Mansell, der ansonsten viel mit Darren Aronofsky zusammengearbeitet hat. Wirklich ein hervorragender Film. Und es war lange davon die Rede, dass der Film eine Art Fortsetzung bekommen sollte. Und Mute ist jetzt eben dieser, wie man auf Englisch so schön sagt, Spiritual Successor oder Spiritual Sequel, also im Geiste, spiritueller Nachfolger. Und das macht mich nur noch wütender, weil ich habe den Film gerade so weit genug gesehen, um die Szene zu sehen, die den Film mit dem anderen verbindet, und habe mir gedacht, das ist echt eine Frechheit. Naja, und Duncan Jones ist auch leider so ein bisschen glücklos, weil der hat also mit Moon so ein relativ Low-Budget Erfolg gehabt. Dann durfte er so ein Skript für ein Studio mit ein bisschen mehr Geld verfilmen. Source Code ist auch solide, sag ich mal, mit Jake Gyllenhaal. So ein, ist auch so eine Story, geht's um so, es hat ein bisschen was von Zeitreise, aber schwer zu beschreiben. Also auf jeden Fall so ein, ja, aber das ist
also auch von der Grundidee her auch ein ziemlich cooler Film, auch ziemlich krasser, so, ne?
Ja, finde ich auch. Also es ist schon nicht auf so einem Level wie Moon, und es ist auch nicht sein eigenes Drehbuch, aber es ist durchaus, finde ich, ein sehenswerter Film. Naja, sein dritter Film war dann so, dass der richtig das Riesending und leider auch eine ziemliche Enttäuschung, der Warcraft-Film war nämlich von ihm. Also der hat dann
Den habe ich auch gar nicht gesehen. Ja, hast du den gesehen?
Ja, ich habe den im Kino gesehen. Ich habe den tatsächlich im Kino gesehen, und der Film war visuell teilweise eindrucksvoll, aber er hat einfach, es ist so schwierig. Also ich meine, da habe ich neulich ein sehr gutes Video von, jetzt fällt mir der Vorname nicht mehr ein, wie heißt der nochmal, der Schmidt Junior, von der Filmanalyse auf YouTube. Ich glaube Wolfgang Schmidt Junior, hat ein sehr gutes Video gemacht zum neuen Tomb Raider Film und hat darüber über die Interaktivität von Videospielen, hat dann einen Medienwissenschaftler zitiert, und das war im Endeffekt genau der Gedanke, den ich hatte, weshalb Videospielverfilmungen selten gut sein können, da sie nämlich auf einem Stoff basieren, der davon lebt, dass der Spieler ihn erlebt oder das Gefühl hat, ihn zu gestalten. Und wenn du das nimmst, diese Interaktivität, dadurch verliert das eigentlich immer, und dann musst du es irgendwie schon irgendwie schaffen, das sonst irgendwie die Form an die Form des Kinos anzupassen, dass das irgendwie noch gelingt. Und mir fällt wirklich, ich hätte Schwierigkeiten, dir einen Film zu nennen, der eine gute Videospielverfilmung ist. Der wirklich, also ein Film, der auf einem Videospiel basiert, der einfach ein guter Film ist, kann ich jetzt nichts nennen. Ich weiß nicht so, ob jetzt der neue
Indiana Jones
basiert nicht auf einem Videospiel.
Nee, da gab's jetzt erst die Filme.
Ja. Erst die Filme, ja. Warcraft ist einfach irgendwie so, will total viel auf einmal und scheitert grandios. Also wirklich so keine interessanten Figuren ich weiß nicht. Also es ist auch so eine Mischung aus dem Plot, aus Plot-Elementen und Versatzstücken aus dem Rollenspiel, aber der Plot ist eigentlich die allerursprüngliche Geschichte von dem Strategiespiel, das schon Mitte der 90er Jahre erschienen ist. Aber auch nochmal
dieses Azeroth gegen
die Orks. Also die Orks kommen dann aber, das sind die korrumpierten Orks, die dann so durch so ein Dimensionstor einfallen, und das ist alles so die Vorgeschichte von dem Rollenspiel. Aber das Ganze aufgebaut mit Details, die erst später im Rollenspiel etabliert worden sind, weil die Story war wirklich super basic in dem Original-Strategiespiel. Also es gab einfach nur die guten Menschen und die bösen Orks, und mehr viel mehr brauchen wir nicht zu wissen. Aber das ist halt eben später ein bisschen detailreicher geworden oder etwas differenzierter oder so, aber halt total überladen. Naja, und jetzt Mute. Ich habe vorher gar nicht gewusst, dass dieser Film überhaupt in der Mache ist. Und dann habe ich dann davon gehört, hey, das ist der neue Film von Duncan Jones und der ist auf Netflix. Und das ist die indirekte Fortsetzung von Moon. aber es war mir wie eine Qual, diesen Film zu gucken. Also wirklich, es war für mich einfach einfacher, den auszumachen. Und für mich wäre es echt eine Herausforderung, den zu Ende gucken zu müssen. Und das ist echt schade, weil da sind auch gute Schauspieler drin. Aber ich verstehe überhaupt nicht, was er da überhaupt für eine Geschichte erzählen will. Also diese absolut überladen, also auch wieder diese Hauptfigur, ein Barkeeper, der amisch ist und stumm, nachdem er bei einem Unfall in seiner Kindheit irgendwie verletzt worden ist am Kehlkopf. Und dann warum in Berlin, außer um Filmfördergelder zu bekommen, das ist im Studio Babelsberg gedreht worden und spielt in so einem Pseudo-Blade Runner Zukunfts-Berlin. Das sind eigentlich
so und er sucht seine Freundin, die aber irgendwie auch verschwindet, ohne dass man genau versteht, warum sie verschwindet. Das
genau,
hat mich irgendwie auch schon als erstes gestört.
Und
als erstes
ehrlich verwirrt. Zu sein, es ist mir so egal, dass ich den Film halt eben auch nicht zu Ende gucken wollte. Und dann gibt's halt eben auch noch so Gangsterfiguren, unter anderem eine gespielt von Paul Rudd mit einem absurden Gesichts, mit einem gesunden Gesichtsbehaarung und so einem enormen Bart. Und wie heißt der? Alexander Skarsgård spielt die Hauptrolle. Naja, und es gibt halt eben eine Szene, wo er irgendwie in einem Imbiss sitzt und was isst und im Hintergrund läuft ein Fernseher und da sieht man eben einen Gerichtsprozess, in dem Sam Rockwell aus Moon wieder auftaucht. So. Und das ist so, da habe ich auch gedacht, so, wenn das jetzt die Verbindung war, dieser zwei Filme, eine Frechheit. Also, weil ansonsten, also ich glaube nicht, dass ich mir das jemals zu Ende angucken werde. Und das tut mir echt leid, weil irgendwie so, ich hatte die Hoffnung, dass nach Warcraft, das hätte jetzt so die Chance sein können, dass Duncan Jones nochmal, ich meine, der wird auch nochmal einen guten Film machen irgendwann, aber das war auf jeden Fall nochmal, also es fühlt sich auch echt so an wie ein Fernsehfilm, finde ich teilweise. Und das finde ich echt bitter. Aber dann merkst du halt eben, ja, das ist eine Netflix-Produktion und es ist kein Kinofilm. Naja. Ich weiß aber auch nicht genau.
Ist das nicht auch ein Fall jetzt von Filmen, die auch so Development Hell mäßig,
weiß ich nicht. Also
ein bisschen vor sich hin.
Also ich glaube, ich weiß nicht,
ob das sind und dann von Netflix quasi oder von Netflix gekauft wurden.
Das kann sein. Ich
das ist ähnlich sein. wie bei diesem Cloverfield Paradox. Da war das so, dass der so jahrelang irgendwie nicht so richtig fertig wurde und dann hat Netflix gesagt, okay, dann bringen wir den jetzt.
Ah ja, stimmt.
Also wenn das und das ist ja halt sowas, wo wir auch so ein bisschen schon mal bei, war das nicht auch bei Bright so das Thema, dass auch das Netflix dann eher dann so eine Resterampe ist für Filme, die nicht wirklich gut sind und die dann da so ein bisschen quasi ihren Gnadenstoß kriegen, indem sie dann auf Netflix kommen.
Ich versuche gerade mal rauszukriegen, wie der Film auf Netflix gelandet ist, aber das ist nicht. Ist nicht ganz klar, aber der war tatsächlich in Development Hell und der hatte schon länger wohl das Drehbuch und sorry, ich war jetzt gerade abgelenkt, deswegen hab ich deine Frage nicht mehr im Ohr. Aber es gibt auf jeden Fall dieses Phänomen, also genau, Bright, ja, und Cloverfield Paradox. Ich glaube, also es gibt sowohl Filme, die direkt für Netflix produziert worden sind und die auch eher Fernsehfilmniveau haben. Also es gab jetzt so zu Weihnachten so Rom-Coms und sowas. Cloverfield Paradox ist ein bisschen was anderes, weil das war nämlich auch schon, ich meine schon letztes Jahr angekündigt, als eben der dritte Film nach Cloverfield Lane und Cloverfield in dem Cloverfield-Universum in Anführungsstrichen. Und der hatte aber ursprünglich den Drehbuchtitel The God Particle. Und ich glaube, das war so ein Aus- und Fall ähnlich wie Cloverfield Lane. Das war ein existierendes Drehbuch mit einer festen Story. Und das wurde dann nachträglich umgebogen, damit es was mit Cloverfield zu tun hat. Das war einerseits eine Marketingentscheidung. Wirklich so, wir führen das in dieses Universum ein, das ich sag mal, so weich und formbar ist, dass man damit alles machen könnte. Und gleichzeitig war das aber hier ein Verrat gegenüber dem, weil eigentlich war das eine coole Idee und nach Cloverfield Lane hätte es auch richtig gut weitergehen können und das Ganze hätte eigentlich so ein bisschen auch, weiß ich nicht, Twilight Zone im Kino werden können mit ähnlichen twisty Filmen, die aber gar nicht unbedingt in der gleichen Welt spielen müssen, die aber einfach nur so, das hätte eine gute Marke sein können mit relativ eigenständigen Filmen und jetzt hat man diesem armen Film dem armen Film The God Particle hat man dann irgendwie den so zurechtgebogen, dass das namentlich tatsächlich den den Namen Cloverfield enthält und auch noch dann irgendwie, wenn man ihn unbedingt will, mit Gewalt erklärt, dass das alles eine Welt ist mit mehreren Dimensionen und Paralleluniversen und sowas. Und auch noch das Monster aus dem Originalfilm in den letzten Minuten mal schnell noch zeigt, aber vollkommen überdimensioniert, was irgendwie auch keinen Sinn ergibt. Also ich finde, also der Film ist zu Recht ziemlich verrissen worden, meine ich. Also was heißt zu Recht? Ich habe selber nicht geguckt, aber ich habe keinen Bock, ihn zu gucken. Und aber was interessant war,
ja,
war,
dass
das ein riesen Marketing-Ding war. Bitte?
Ja. Bitte? Ich habe ihn geguckt, aber er hat ein paar ganz nette Momente, aber er ist dann am Ende des Tages, ist es auch ein ziemlicher Käse, ja, dann wieder.
Hast du eigentlich live gesehen?
Sensations.
Nee. Ja, guck dir den mal an, weil ich finde auch im Zusammenhang mit hier von wegen kosmischer Horror und so weiter, aber da habe ich, glaube ich, schon mal von erzählt. Also, den würde ich eher empfehlen zu gucken. Aber ich finde es auch so ärgerlich, weil Cloverfield Paradox hat eigentlich auch gute Schauspieler. Ne? Da ist ja Daniel Brühl und Chris O'Dowd hier aus der IT-Crowd, meine ich. Also das ist echt ein bisschen schade. Naja, aber was interessant ist, ist, dass Netflix da ja so einen riesen Act draus gemacht hat und den Film nicht vorangekündigt hat, sondern einen Super Bowl Werbespot gebucht hat und gesagt hat, hey, jetzt nach dem Super Bowl live auf Netflix oder jetzt kannst du dann sofort verfügbar The Cloverfield Paradox, der neue Cloverfield-Film, und so haben die dann jede Menge Eyeballs bekommen und ich glaube auch viele Leute haben dann tatsächlich nach dem Super Bowl eventuell dann diesen Film gesehen und das war wiederum auch eine interessante Marketingentscheidung von Netflix, weil die haben sich gedacht, okay, wir haben das jetzt für, wahrscheinlich war das ein Deal nach dem Motto, das Studio wusste, okay, wir kriegen, das wird kein guter Kinofilm. Die haben den auch dann auf Netflix verramscht sozusagen oder an Netflix verramscht und Netflix hat sich gleichzeitig gedacht, na gut, dann machen wir hier jetzt so einen riesen PR-Wumms draus und dagegen war Mute total sang- und klanglos im Vergleich. Naja.
Naja.
Aber ja, also die Filme haben alle ein bisschen verwurschtelte, sag ich mal, Geschichte, Produktionsgeschichte und wie und warum sie dann auf Netflix gelandet sind.
Ja, so viel dazu.
Ja, jetzt haben wir auch schon, glaube ich, eine gute Dreiviertelstunde aufgenommen.
So, als damit wir jetzt nicht nur für Netflix immer die ganze Zeit Werbung machen. Ich habe so eine Sache, die werde ich mir jetzt nachher mal angucken. Das ist eine Serie, die jetzt heute startet auf Amazon Prime. Die heißt The Terror. Hast du davon schon gehört?
Nee.
Startet auch, glaube ich, zeitgleich heute auf AMC und basiert auf einem Roman von Dan Simmons, der die Geschichte des Schwesternschiffs der Titanic im Prinzip erzählt, The Terror, die HMS Terror, die in die Arktis fährt und da im Prinzip passieren fürchterliche, gruselige Sachen. Mhm. Also so ein bisschen Horror, schauerlich und so. Und das Buch war wohl sehr erfolgreich. Und das läuft jetzt wöchentlich auf Amazon Prime und da werde ich jetzt nachher einfach mal reingucken und mir das mal angucken. So ein Abenteuer/Horror.
Ja. Okay. Also ich kann es mir jetzt, also interessant besetzt. Also Ridley Scott ist irgendwie als Produzent involviert und Hauptrolle ist, wird gespielt von Jared Harris, aus der als Lane Price in Mad Men mitgespielt hat und der Kieran Hines, der zuletzt auch in Game of Thrones mitgespielt hat. Und ich glaube, er war auch der Bösewicht in dem schlechten Justice League-Film. Aber der ist auch eine der Hauptrollen. Ich muss jetzt sagen, ich kann es jetzt noch nicht so richtig vorstellen, was es jetzt genau was für eine Serie das wird und ob das als Fernsehserie gut rüberzubringen ist.
Das war über Pop Folge 34. In der nächsten Folge, die voraussichtlich in der zweiten Aprilwoche erscheinen wird, besprechen Fabian und ich das neue Album von den Eels mit dem Titel The Deconstruction. Dieses Album wird am 6. April erscheinen. Wir nehmen dann wieder das aktuelle Album zum Anlass, um die gesamte Diskografie der Band zu besprechen. Wenn ihr uns abonnieren wollt, unter www.überpop.de findet ihr den RSS-Feed sowie den Link zu iTunes. Ja, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss! Tschüss.